Dankeschön, Heiko. Und ich bitte jetzt noch den Andreas Schlitter auch nach vorne. Wir haben noch eine wichtige Bekanntmachung. Wir gehen ja alle so auf Weihnachten zu. Jetzt mal einen Blick noch darüber hinaus. Also Weihnachten, Silvester, neues Jahr. Und am 20. Januar, ihr könnt bitte die PowerPoint anmachen, am 20. Januar starten wir mit einem neuen und ganz wichtigen Kurs hier in unserer Gemeinde. Und damit ich dir nicht alles wegrede, Andreas?
Genau. Gottes Wort sagt ja, Gott spricht zu jedem Menschen mindestens dreimal, sodass er klar versteht, jetzt redet Gott zu mir. Und vielleicht sitzen ja hier unter uns Sinnsucher. Was ist der Sinn meines Lebens? Wenn es einen Schöpfer gibt, was hat er sich gedacht mit meinem Leben? Und wie kann ich in Kontakt mit ihm treten? Vielleicht sind das Fragen, die euch, die dich bewegen. Und das sind keine Fragen, die man mal eben so beantwortet. Und wir wollen euch dienen. Wir wollen in dem Zusammenhang einen Alpha-Kurs anbieten. Das ist ein internationaler Kurs, der in vielen Ländern und auch Gemeinden schon stattgefunden hat. Und wir starten mit diesem Kurs am 20. Januar, ungefähr immer von 19.30 Uhr oder 19 Uhr an bis 21.30 Uhr. Und dazu sind alle Sinnsucher, alle, die auf dem Weg sind, vielleicht auch solche, die gesagt haben, ich habe Jesus schon mein Leben gegeben, aber da sind noch so viele Fragen, von ganzem Herzen eingeladen. Damit das praktisch wird, sowohl im Bereich des Infopoints, aber auch im Eingangsbereich, dort hängen Listen aus. Dort könnt ihr euch mit Namen eintragen, damit wir wissen, wie viele Leute wir zu erwarten haben. Weil eine Besonderheit des Alpha-Kurses ist auch die Gemeinschaft, auch dazu gehört Essen. Und auch das ist ein ganz, ganz schöner und angenehmer Teil, dass man miteinander am Tisch sitzt und Zeit hat, auch mal persönliche Dinge zu teilen. Damit das geplant wird und auch am Ende genug Essen da ist, brauchen wir euren Namen. Deswegen möchte ich euch das ans Herz legen. Tragt euch in diese Liste ein. Dort gibt es kleine Infoflyer, auch mal mit der Terminübersicht. Das ist eine ganze Terminreihe. Endet, ich glaube, irgendwann im März. Genau. Ihr findet darüber hinaus Informationen auch auf unserer Webseite. Bitte macht davon Gebrauch. Tragt euch ein. Wir haben nicht unbegrenzt Platz, aber so mit 50, denk mal, maximal sind wir nicht überfordert. Circa 10 Personen haben sich bereits angemeldet, also zögert nicht lange und macht davon Gebrauch. Ihr seid herzlich eingeladen.
Genau, und wir werden auch überlegen, ob wir das in verschiedenen Sprachen dann anbieten. Dazu wäre es gut, dass ihr auch draufschreibt, welche Sprache ihr sprecht. Und falls das jetzt jemand nicht verstanden hat, weil er ja diese Sprache Deutsch nicht versteht, dann sitzt vielleicht jemand in der Nähe und kann dir helfen. Meldet euch dann bitte an, hinten am i-Punkt. Das wird ganz wichtig. Und wer noch mitarbeiten will aus unserer Gemeinde, können wir gebrauchen. Also unser Mitarbeiterteam steht gut da, aber wir können noch gerne Hilfe gebrauchen. Meldet euch bei Andreas bitte, wenn ihr irgendwie mithelfen wollt. Die ganz alten Hasen im Glauben, betet mit dafür, dass Menschen Jesus erkennen und durch den Kurs einfach auch näher kommen zu unserem Gott. Ich finde die Deko hier richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr das schon, habt ihr schon gesehen, natürlich, ist ja vor unser aller Augen. Herzlichen Dank an das Deko-Team, ihr habt das wunderbar gemacht. Und ich möchte einen weiteren Dank aussprechen, auch im Namen der Ältesten und des Vorstandes, für alle, die gespendet haben für unsere Übersetzungsanlage. Wir haben ja so die letzten Wochen, fast Monate, ein paar Mal gebeten dazu, was zu spenden. Und das ist gut zusammengekommen, sodass wir jetzt schon in mehr Sprachen übersetzen können. Übersetzungskabinen bauen wollen wir auch noch. Aber erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für alle, die gespendet haben dafür. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Wort Gottes, zur Predigt. Erster Advent, Kindersegnung, was soll man denn da predigen? Nun, ich habe mich entschlossen, jetzt heute nicht über Kindererziehung zu predigen. Das hatten wir auch schon mal im Rahmen einer Kindersegnung, das kann man nicht jedes Mal machen. Wer das trotzdem hören will, auf unserer Internetseite evangeliumshaus.de sind die auch runterladbar, die Predigten. Ich habe mir vorgenommen, wir nehmen die nächsten drei Wochen, und das wird sich auch bis in Heiligabend natürlich ziehen, das Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Ich weiß nicht, warum das wieder weg ist hier. Könnt ihr das nochmal anmachen? So. Eine Predigtreihe, die heißt Bethlehem. Bethlehem ist so das Verbindungswort dafür. Und wir gehen das Lukas-Evangelium, Kapitel 2 durch. Also heute Vers 1 folgende. Und es geht natürlich um die Weihnachtsgeschichte, aber ich möchte euch bitten, ihr alten Hasen, dass ihr jetzt nicht abschaltet. Es gibt mehr zu sagen, als dass das eine Krippe war. Und mehr als das, was wir so vor Augen haben, wenn wir an unsere Weihnachtstradition in unserem Land denken. So, wir wollen einsteigen blitzgleich in diesen Text. Und ich habe heute diesen Abschnitt überschrieben mit Staunen, wie Gott Geschichte schreibt. Und ich möchte einleitend sagen, ich weiß ja nicht, ob du auch so zu den Zeitungslesern gehörst, entweder so richtig noch gedruckte Zeitung oder online. Mir geht's manchmal nicht so gut, wenn ich Zeitung lese. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich empfinde, dass unsere Welt unruhiger geworden ist, auch irgendwie unsicherer geworden ist. Natürlich durch die Katastrophen, die es gibt und die man kaum noch alle auflisten kann. Das ist natürlich auch nicht zum ersten Mal so auf unserer Welt, auf unserem Globus, aber irgendwie empfinde ich schon, das Ganze ist irgendwie beunruhigender geworden. So geht mir das. Und es gibt Momente, wo ich sage, nein, ich werde jetzt nicht weiter Zeitung lesen. Ich brauche Gott, ich brauche sein Denken darüber, ich brauche sein Reden. Wie stellt er sich das vor? Und so in diesem Kontext möchte ich das heute stellen. Staunen, wie Gott Geschichte schreibt. So, wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen Römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Unser Gott kennt Menschen mit Namen und die Weltbeherrscher denken in Zahlen. Das reimt sich ja sogar fast. Okay. Unser Gott kennt Menschen mit Namen und Weltbeherrscher denken in Zahlen. Wir haben gerade gelesen, zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen Römischen Reich an. Also der Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, der war Arzt und der war auch irgendwie Historiker. Also das ist das Evangelium, wo das irgendwie am detailliertesten alles aufgeschrieben ist. Da wird ja auch gleich noch dieser Quirinius da erwähnt. Also das ist auch richtig gut verortet. Die Bibel ist kein Buch, was einfach so vom Himmel gefallen ist und irgendwie für Mystiker da ist, sondern es ist verortet in der Menschheitsgeschichte. Das, was Gott tut, tut er durch Menschen, die auf dieser Erde leben und auch damals. Und hier haben wir also so einen Kaiser, der erwähnt wird. Also es ist nicht der Kaiser Franz. So, Deutschland hat ja keinen Kaiser mehr, schon lange nicht mehr, höchstens den Kaiser Franz. Der gehört ja gerade auch irgendwie so zu diesen beunruhigenden Dingen. Nun gut, da sterben nicht gerade Menschen durch, aber schön ist das auch alles nicht. Kaiser Augustus. Nun, der Augustus, der ist von einem berühmten Mann erzogen worden, den wir alle kennen, nämlich von Julius Cäsar. Das war so ein Großonkel von dem. Und er hat ja dann auch diesen Titel übernommen, also Cäsar, daher kommt dann der Begriff Kaiser und auch das russische Wort Zar kommt von daher. Und der Augustus, als der lebte, kann man sagen, war das der mächtigste Mann der Welt. Jetzt kannst du dir heute jemanden einsetzen, wo du sagst, das ist der mächtigste Mann der Welt, mächtigste Frau der Welt, also kommt man vielleicht auf so ein paar Namen. So, das war er. Er hatte ein Riesenreich und er hat das mit straffer Hand geführt. Er hat das in Provinzen unterteilt und Prokuratoren eingesetzt und so weiter. Und dort in Palästina, wo unsere Geschichte spielt, war das eben dieser Quirinius. Nun, warum hat er das eigentlich gemacht? Also der hat eine Volkszählung angesetzt und es wird uns gesagt, auch in dem Gebiet, dort wo unsere Geschichte ja herkommt, war das dann zum ersten Mal. So, was bedeutet das? Warum eine Volkszählung? Oder in alten Bibelübersetzungen heißt das eine Schätzung. Das Volk wurde geschätzt. Nun, das war damals eigentlich nicht anders als heute. So, wenn heute, wenn es zu Volkszählungen kommt, wenn Daten erhoben werden und wenn das die Regierenden tun, dann geht das ganz simpel, ganz oft um Geld. Denn es geht ja darum, dass man die Steuer erhebt. Und da will man ja auch, dass jeder seine Steuer zahlt. Gut, man kann sagen, man will auch nicht, dass einer doppelt Steuern bezahlen muss. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass da ordentlich Geld in die Staatskasse kommt. So wie wir das ja auch in unserem Land haben. Da werden Steuern erhoben und da werden Daten erhoben. Und da haben wir unsere Steuernummer. Und unsere Regierung hat ja auch gesagt, jeder in unserem Land sollte das Recht haben, ein Bankkonto zu haben, ein Girokonto. So, ich meine, das hört sich gut an. Ich frage mich manchmal, muss das wirklich sein? Und was kann man damit auch alles noch anstellen, was vielleicht nicht so gut ist? Nun, Weltbeherrscher, so wie der Kaiser Augustus, gab es immer wieder und gibt es auch heute. Ich möchte mal sagen, es sind nicht nur die Politiker heutzutage oder da, wo es auch Könige noch gibt. In manchen Ländern gibt es Diktatoren. Ich möchte mal einfach hier auch so mit reinwerfen, die Bosse der Megabanken, die Bosse der Megaunternehmen. Also das sind alles Personen, die Einfluss haben in dieser Welt und sie lieben Zahlen. Ja, sie zählen und es ist schön, wenn die Zahlen steigen, wenn die Profite steigen. Und ich sag mal jetzt mit allem Respekt, aber ganz oft kann man auch sich verlieren in den Zahlen und kann man dann, ja, möchte man immer mehr haben. Ich meine jetzt gerade mal auch besondere Firmen. Man will immer mehr haben, man kriegt den Mund nicht voll, man bekämpft einander. Das wird zwar immer schön dargestellt für den Kunden, aber eigentlich geht es darum, dass das eigene Unternehmen dann das Größte wird. So sind die Weltbeherrscher. Sie lieben Zahlen, sie lieben Wachstum ihrer Zahlen, sie lieben den Einfluss, sie lieben die Macht, die sie darüber haben. Nun, auf dieser Erde sind schon viele Reiche gekommen und auch gegangen. Also die Zeit, von der wir hier reden in der Bibel, ist ja das sogenannte Römische Reich. Davor gab es das Reich der Ägypter. Ich mache mal einen ganz großen Sprung. Es gab das Reich des Kommunismus, was ja lange so der Hauptgegenpart war zur westlichen Welt. Der ist kaputt gegangen. Was denkt ihr, welches läuft im Moment? Nun, ich meine, vielleicht die stärkste Macht, die im Moment so läuft, ich möchte sagen, ist der Materialismus. Ich weiß, es gibt auch noch ein paar Religionen, die auch großen Einfluss haben, aber ich möchte mal sagen, eigentlich der Materialismus ist im Moment das, was am stärksten läuft, als Ideologie, als Weltanschauung. Und so Unterformen vom Materialismus für mich sind der Evolutionismus und der Atheismus, irgendwie auch der Genderwahn, den es jetzt gibt. Warum? Weil der Materialismus definiert sich so, alles wird aufgrund der Materie, die wir vorfinden, wissenschaftlich untersucht. Und das ist das, was eigentlich alles bestimmt, wie das Leben der Menschen zu funktionieren hat. Und deswegen ist es irgendwie auch kein Wunder, dass es nicht so einfach ist in der westlichen Welt mit dem ernsthaften Glauben und mit dem Christsein. Ich meine, heute sind wir hier in der Kirche, da kann man von Jesus reden. Aber wenn du mit deinen Nachbarn, Arbeitskollegen oder gar bei einem Straßeneinsatz oder bei Pro Christ, was wir gerade hatten, wenn du da deutlich von Jesus redest, von dem Glauben an den allmächtigen Gott, von dem christlichen Gott, dann merkst du irgendwo, da gibt es ein Gegengewicht, da gibt es eine Einschüchterung. Das ist irgendwie nicht in, das ist nicht cool. Weil cool ist eigentlich alles das, was man sozusagen wissenschaftlich beweisen kann. Und da kriegen wir Gott natürlich nicht rein. Gott sei Dank nicht. Den Gott, den ich in meine Wissenschaft packen kann, der wäre mir viel zu klein. Gott ist immer noch Gott. Und so wie damals bei dem Text, bei dem wir sind, auch die Christen unterdrückt wurden, sich gefragt haben vielleicht, wo ist denn unser Gott? Weil da ein System war, was ganz andere Werte hatte, nämlich das eigene Ansehen, die Vergrößerung des Reiches. So hatten die Christen keinen leichten Stand, aber sie hatten einen allmächtigen Gott. Und sie haben an diesen unsichtbaren Gott geglaubt und sie haben für diesen Gott gelebt und sie haben zu diesem Gott gebetet. Und sie haben festgestellt und wir haben festgestellt, durch die Geschichte der Menschheit, Gottes Geschichte geht immer weiter. Und Gottes Geschichte läuft und sie ist siegreich am Ende. Ich sagte ja, die Weltbeherrscher, sie lieben Zahlen, aber unser Gott, er kennt Menschen. Und er kennt sie mit Namen. Und da haben wir ja die Namen auch in unserem Text. Josef und Maria, wir haben das schon gelesen. Also wir haben da Kaiser Augustus, den kannte damals jeder. Und wir haben Josef und Maria, die wir heute alle kennen. Ist ja schon sprichwörtlich, ja? Wenn jemand sagt Josef und Maria. Ja? Aber für uns sind die heute berühmt. Aber wenn wir uns jetzt mal zurückbieben in die damalige Zeit, die waren No-Names. Die waren nicht bekannt. Der Kaiser hat die bestimmt nicht gekannt und kaum jemand hat sie gekannt. Sie waren unbedeutend, sie hatten kaum Mittel. Ja, sie sind ja sogar durch diese Geschichte, merkt man, wurden sie hin und her dirigiert und mussten sich auf Wege machen, was sie gar nicht so geplant hatten. Aber Gott kennt Menschen mit Namen. So, unser Gott liebt auch Wachstum, er liebt auch, wenn Gemeinden wachsen, das ist ja nicht der Punkt, aber unser Gott kennt jeden Menschen mit Namen, ganz anders als die Weltbeherrscher dieser Welt. Wir haben heute Kinder gesegnet und jedes dieser Kinder kennt Gott mit Namen. So, ihr habt euch die Namen überlegt als Eltern, aber Gott kennt die Namen auch und Gott sieht die Kinder und er liebt sie. Das ist eben unser gewaltiger Gott. Er ist nicht begrenzt wie die Weltbeherrscher, sondern er sieht die ganze Welt und er sieht jeden Einzelnen und jeder Einzelne ist ihm wichtig. Ich bin froh, dass wir so einen Gott haben und dass unser Universum nicht regiert wird von irgendwie so einem Weltbeherrscher, wo ich da nur irgendwie eine Nummer bin. Und wenn ich meine Nummer oder mein Passwort nicht mehr weiß, ist es vorbei. Wir haben einen Gott, der jeden Menschen mit Namen kennt. In Jesaja 43, Vers 1, es ist zunächst mal damals an Israel gesprochen, aber wir dürfen das Wort auch für uns persönlich nehmen, heißt es, und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und im Philipperbrief heißt es einmal, da schreibt der Paulus, auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern haben sie zusammengearbeitet. Da ging es um Frauen, die auch einen wichtigen Dienst damals in der Gemeinde Jesu hatten, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. So, ich meine, wenn du heute eine Sache mitnimmst von der Predigt, dann nimm das mit. Dass Gott deinen Namen kennt. Er kennt auch deine Adresse. Der weiß alles über dich. Jetzt gut, vielleicht erschreckst du dich jetzt gerade, aber er ist doch Liebe. Und er darf ruhig alles über dich wissen. Und da auch selbst die dunklen Punkte. Weil er Jesus gegeben hat und weil es Vergebung gibt. Auch für dein Versagen, auch für die dunklen Geschichten deines Lebens. Er kennt dich mit Namen. Wir haben es auch gerade in dem prophetischen Eindruck gehört. Er kennt jedes Haar. Okay, manche denken jetzt vielleicht, hätte Herr mal mehr aufpassen sollen, sind so wenig geworden, aber gut, Spaß beiseite. Unser allmächtiger Gott kennt dich, er kennt deinen Namen, er kennt dein Herz. Durch den Namen kennt er ja die ganze Person. Und sein Ziel ist nicht, dich zu missbrauchen, irgendwo einzusetzen, von dir irgendwie, dich als Kunden irgendwie zu bekommen und dass du mehr bezahlst und dir Bedürfnisse zu geben, von denen du gar nicht wusstest, dass es die gibt. Das ist ja das Prinzip der Werbung. Auf einmal musst du unbedingt irgendwas haben. So ist unser Gott nicht. Er kennt dich, er kennt deine Bedürfnisse, er hat dich ja geschaffen. Und er hat sofern du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, dich ihm völlig anvertraut hast, deinen Namen in das Buch des Lebens geschrieben, von dem der Apostel Paulus hier schreibt. Ich weiß nicht, wo du deinen Namen so überall hinterlegt hast und wer alles deinen Namen kennt, aber das Wichtigste für mich ist, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Gibt es da noch irgendjemanden, der das auch darüber dankbar ist, ja, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Ich meine, das ist das, was am Ende zählt. Das ist das, was uns auch den Eintritt in das Reich Gottes, in den Himmel gibt. Unser Gott schätzt Menschen und Weltbeherrscher schätzen Geld und Macht. So ist einfach das Prinzip dieser Welt. Ich will nicht irgendeinem Politiker hier heute zu nahe treten. Die tun einen harten Job, gerade auch in dieser Zeit, also mit allem Respekt. Aber doch gibt es ein Prinzip in dieser Welt. Und es gibt ein anderes Prinzip in dem Reich Gottes, nämlich der liebevolle Gott, der sagt, ich liebe meine Menschen. Und darüber staune ich, wie unser Gott ist. Und diese Botschaft brauche ich auch persönlich immer wieder. Nun, unser Gott schreibt die Geschichte. Und das wollen wir uns jetzt auch nochmal angucken. Unser Gott schreibt die Geschichte. Es gibt ja die Kirchengeschichte, ein Fachbereich der Theologie. Und dann gibt es die Geschichte, das wird schon in der Schule gelehrt und das kann man auch studieren. Und das sind so verschiedene Ausrichtungen. Ja, die Kirchengeschichte, die betrachtet halt das, wie hat sich die Kirche, also von Jesus Christus an so entwickelt. Und ich finde das manchmal schade, dass das so auseinanderklafft. Es gibt nämlich eine Geschichte, das ist die wichtigste Geschichte. Und das ist die Geschichte, die Gott schreibt mit dieser Menschheit. Und auch wenn Menschen verschiedene Blickwinkel haben und auch wenn es Historiker gibt und Geschichtsschreiber, die das alles ausklammern wollen, was Gott tut, so sehen wir eben auch in diesem Text, dass Gott letztlich Geschichte schreibt. Sogar mit Menschen, die ihn gar nicht kennen. Sogar mit Menschen, die ihn überhaupt nicht wollen. Aber Gottes Geschichte steht da drüber. Ich möchte es mal so sagen, Gott hat das Heft des Handelns in der Hand. Und er weiß auch etwas hineinzuschreiben. Wie macht Gott das? Nun, Vers 3. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Das war der Befehl von dem Kaiser Augustus. Okay, das müssen die machen. So, Menschen kommen in Bewegung und wir kommen ja gleich dazu, dass dahinter der Plan Gottes war. Irgendwie benutzt Gott auch sogar so weltlichen Druck, wenn es den gibt, um Menschen dahin zu schicken, wo sie hingehören. In diesem Fall nach Bethlehem. Und mal kurze Geografiestunde. Von Nazareth bis Bethlehem sind 170 Kilometer. Würdest du sagen, okay, schaffe ich. 2 Stunden, wenn ich zügig fahre. Vielleicht eine mit einem ganz schnellen Auto. Aber damals war das anders. Keine Autos, kein Zug. So, jemand hat es mal ausgerechnet. Das hat bedeutet, 5 Tage laufen. Und wir haben gerade gehört, Maria war hochschwanger im 9. Monat. 5 Tage laufen im 9. Monat. Nun, Gott mutet seinen Leuten manchmal viel zu. Ganz schön viel zu. Warum? Denn nach Bethlehem. Nun, das war die Geburtsstadt von David. Und wieso musste es dahin? Ja, nun, weil der Josef musste dahin. Und also ging Maria mit ihm dorthin. Also Gott hat seine Zeit und er hat seine Orte. Und für uns ist es wichtig, dass wir Gott folgen. Und manchmal ist es ja so, ich gehöre auch zu denen, die sagen, okay Gott, ich habe da so meinen Plan, ich habe meine Idee, wie mein Leben sich aufbaut und dann das und dann jenes. Aber es gibt auch Dinge, die haben wir nicht kommen sehen. Wir fahren nicht immer geradeaus auf einer Straße und können immer geradeaus gucken. Manchmal kommt eine Kurve in unserem Leben und dann stellen wir fest, wow, was ist das jetzt? Und im Nachhinein entdecken wir dann, das war Gottes Wille. Nun, Maria und Josef hatten das sicherlich so nicht geplant, aber Gott hat, obwohl ein weltlicher Herrscher es befohlen hat, auf diesem Wege kam er auch zu seinem Ziel, denn Gott ist viel größer und Gott kann auch Krisensituationen benutzen. Das war eine Krise für Maria und Josef. Ich glaube mal, alle Frauen hier, die schon schwanger gewesen sind, würden sagen, das hört sich ziemlich nach Krise an. im 9. Monat 5 Tage zu Fuß, wäre nicht mein Plan. Würde ich mir nicht aussuchen. Das ist schon krisenhaft, wo hier Maria und Josef durch müssen. Aber Gott führt auch in Krisen und durch Krisen zu bestimmten Dingen, die er vorhat. Was erleben wir in unserem Land durch die Flüchtlingskrise? Und wir erleben es ja sogar in unserer Gemeinde. Menschen kommen zu unserer Gemeinde, weil sie nach Krefeld gekommen sind. Und sie lernen Jesus Christus kennen. Ich erinnere nochmal an die Taufe, die wir hier hatten. War das jetzt Gottes Wille? Waren das Menschen? Was sind das für Umstände? Da gibt es Krisenherde auf dieser Welt. Deswegen flüchten ja die Menschen, weil die Angst um ihr Leben haben. Und nochmal, ich bin kein Politiker, aber ich meine nicht, man kann die Grenzen zumachen, wenn Menschen um ihr Leben rennen, meine Meinung zu dem Thema Politik, obwohl das ein großes und schwieriges ist. Also das kann man nicht so vom Tisch wischen, aber so Menschen sind auf der Flucht, Menschen sind in Bewegung, so wie damals Maria und Josef. Und mitten dadurch gestaltet sich der Plan Gottes. Nun, ich sagte schon, es ging nach Bethlehem. Und mal ein Punkt, woran wir erkennen, dass Gott die Geschichte schreibt. Hier haben wir die Stadt Bethlehem, da geht's hin. Im 8. Jahrhundert vor Christus. Also das konnte sich jetzt kein Mensch irgendwie so mal ausdenken und in seiner Lebensspanne planen. Im 8. Jahrhundert vor Christus hat der Prophet Micha Folgendes ausgesprochen. Du Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Jesus Christus ist in Bethlehem geboren. Das war Gottes Plan. Und das hat er im 8. Jahrhundert vor Christus schon mal mitgeteilt. Und dann ist es der Kaiser Augustus und die ganzen Umstände, dass das so kommt. Maria wäre sicherlich gern in Nazareth geblieben, aber durch diese Umstände hat sich Gottes Plan erfüllt. Gott schreibt die Geschichte. Nun, da gibt es eine Menge solcher Erfüllungen, die wir im Alten Testament haben und die uns zeigen, dass da jemand von langer Hand plant und dass Gott es irgendwie schafft, obwohl der Mensch seinen eigenen Dickkopf hat. Obwohl jeder meint, so das kann ich so machen oder das kann ich so planen, da ist ein Gott und er plant seine Geschichte und er kommt zum Ziel. So was finden wir alles in der Bibel. Ich mache mal nur so einen kurzen Durchlauf. Jesus wird im Stamm Juda geboren. Das steht schon in 1. Mose 49 und das kam dann so. Jesus wird von einer Jungfrau geboren. Das steht in Jesaja 7. Also das ist auch ziemlich lange, bevor das alles dann wahr wurde. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Das kann man auch im Propheten Sacharja finden. Jesus wird von einem Jünger verraten. Das steht schon im Psalm 41. Jesus wird für 30 Silberstücke verraten und auch das steht schon im Propheten Sacharja. Jesus wird vor seinem Tod misshandelt, das steht in Jesaja 50. Jesus wird getötet, Jesaja 53. Soldaten werfen Lose über die Kleider Jesu, das steht im Psalm 22. Die Beine von Jesus werden nicht gebrochen, als er vom Kreuz herabgenommen wird. Das steht im Psalm 34. Jesus wird in das Grab eines Reichen gelegt. Das steht schon in Jesaja 53. Jesus bleibt nach seinem Tod nicht im Grab. Das steht schon im Psalm 16. Jesus wird zu Rechten Gottes erhöht. Das steht schon im Psalm 110. Und so könnte man weitermachen und weitermachen und weitermachen. Alle Übersetzer sind froh, dass ich jetzt mal ein bisschen Pause mache. Gott schreibt die Geschichte. Und das ist für mich ein Trost. Gott schreibt die Geschichte. Was wird passieren in unserer Zeit, in unserer Generation? Was wird in Zukunft passieren? Gott schreibt die Geschichte. Wenn ich mein Herz festmache bei dem allmächtigen Gott, so wie es einmal heißt, einen Anker werfe und mich festmache bei ihm, dann merke ich, dass die Angst weniger wird. Dann merke ich, dass die Unsicherheit weniger wird. dann muss ich nicht alle Informationen haben. Ich muss nicht alles wissen über Datenschutz. Ich muss nicht ständig Sorge haben, wenn ich diese App benutze, dann hat die NSA das schon. Ich meine, vielleicht stimmt das sogar. Aber dann kommen die und dann verhaften die mich oder was die dann alles über mich wissen. Also ich will nicht in das Thema Datenschutz rein, aber ich möchte allen sagen, mach dich bei Gott fest. Mach deine Seele bei Gott fest und sei bereit, dass der Plan Gottes sich in deinem Leben erfüllt. Und dann hast du einen Frieden und dann hast du eine Ruhe in Gott, die die Welt dir nicht geben kann. Nun, ein letzter Gedanke. Gottes unausforschliche Weisheit und Wege. Ich weiß ja nicht, ob du mal versucht hast, so Gott zu denken. Wie denkt Gott denn wohl? Es ist prinzipiell gut. Also ich lese auch unter anderem deswegen Bibel, weil ich möchte mein Denken prägen durch göttliche Gedanken, durch sein Wort. Aber was Gott sich denkt, was er plant, wie er das macht, ist für uns unausforschlich. Also da kommen wir nicht ganz hin. Deswegen vertrauen wir ihm. Wir haben im Römer 11 diese Verse, die ich liebe und die eigentlich einen direkt in die Anbetung führen. Wie wunderbar ist doch Gott, Römer 11, Vers 25 bis 36 ist der ganze Abschnitt und ich lese von 33 bis 36. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief ist seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Wer den Abschnitt davor mal liest und wer weiß, wo das hier herkommt, ist die erstaunliche Geschichte, wie er sein Volk Israel, die Juden, erwählt. Wie viele von denen sind verstockt, sie erkennen Christus nicht. Aber wie Gott das wiederum gebraucht, damit das Evangelium zu uns kommt, zu den Menschen, die keine Juden sind. Wie dann aber am Ende der Zeit es sein wird, dass die Juden in großem Maße ihn erkennen werden und auch gerettet werden. Wow. Was für ein Gott. Wo ist solch ein Gott? Das haben wir heute gesungen. Wo ist solch ein Gott? Alles ist in seiner Hand. Die Erde ist in seiner Hand. Und das ist mir Trost. Das ist mir Trost bis in den Alltag hinein. Dieses furchtbare Attentat in Paris. Ich denke, jeder von uns hat es gehört, dass das passiert ist. Die Sorge, die Angst, was passiert als nächstes? Und ich möchte dazu einladen, das Leben wirklich in Gottes Hand zu legen. Das heißt nicht, dass wir von allem Übel verschont bleiben. Maria und Josef haben eine schwere Zeit gehabt. Einige von uns haben schwere Zeiten durchgemacht. Aber Gott geht mit uns dadurch. Und wir dürfen ihm vertrauen. Amen. Amen. Ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Und ich möchte auch noch ein Bild weitergeben, das ich während dem Lobpreis bekommen habe und interessanterweise genau auf einer Linie liegt mit den beiden prophetischen Eindrücken, die wir heute schon gehört haben. Ich habe gesehen, dass hier heute ein Mensch ist, oder vielleicht sind es mehrere, die gedacht haben, hier ist heute so viel Freude im Raum und die Menschen sind gut drauf. Aber mir geht's schlecht. Du fühlst dich, als wenn du im Keller sitzt. Und zwar alleine. Du bist traurig und du bist auch verzweifelt. Aber Gott sagt dir, er sieht dich. Er sieht deine Situation. Er weiß das. Und er möchte dir heute begegnen. Und er möchte dich in den Arm nehmen und er möchte dich trösten. Er möchte dich daran erinnern, dass er deinen Namen kennt. Und wenn du ihm noch gar nicht gehörst, dann möchte er heute mit dir diesen Bund schließen, dass du ihn kennenlernst. Amen.